Zweifelhafte Helden, das Richterbuch und unsere inneren Kämpfe. Ich weiß nicht, ob ihr noch motiviert mit dabei seid in der Aktion, euch da weiter mit durchkämpft. Ich habe ja schon mal so ein paar Rückmeldungen bekommen. Es gibt erbaulichere Literatur als Richter, das weiß ich. Aber von dem her, wie angeregt wir auch schon an unterschiedlichen Stellen über manche von diesen Texten gesprochen haben, merke ich, irgendwie fesselt das doch auch. Und letzte Woche waren wir ja in Rade auf der EG-Tagung. Da ging es die ganze Zeit um Endzeit und Offenbarung und so diese ganzen Visionen. Und da habe ich hinterher schon gedacht, ach wie schön, wenn ich jetzt nach Hause nach Kröffelbach komme, so wieder in die normalen Alltagsniederungen des Richterbuchs hinein. Das ist doch viel bodenständiger, was wir da so mitbekommen. Vieles von dem, was wir heute hören, kennst du vielleicht schon, wenn du im Leseplan mitgelesen hast. Die Gideon-Texte waren ja in den letzten Wochen da schon dran. Falls du sagst, oh, mit dem Lesen, das ist mir so schwer, ich bräuchte irgendwie was Flüssigeres. Es gibt auch Online-Bibeln oder Audio-Bibeln, da kann man das einfach anhören, so wie sonst vielleicht Nachrichten im Radio oder so, nur mal so als Tipp am Rande. Und wenn du jetzt sagst, ich habe noch gar nichts gelesen im Richterbuch, du kannst auch noch einsteigen, dann liest du halt die ersten 2-3 Wochen noch schnell hinterher und dann gehen wir zusammen weiter durch und sind dann alle auf einem Stand. Was ja immer wieder auffällig ist bei den Richtern, ist irgendwie, es ist so normale Situation und es ist aber auch so weit weg von uns, also so diese Übertragung in unser Leben ist nicht so naheliegend bei dem, was wir da mitbekommen. Ist ja auch kein Wunder, die Texte sind mehr als 3000 Jahre alt. Da war irgendwie doch alles etwas weiter her. Und trotzdem lohnt es sich da auch, diesen längeren Anfahrtsweg zu gehen und dann vielleicht auch mal 1-2 graue Zellen mehr anzustrengen als sonst und zu überlegen, was heißt das denn jetzt eigentlich für uns konkret? Wo finde ich mich denn da im Text? Was hat das mit unserer Realität zu tun? Und heute werden wir auch merken, es ist gar nicht so weit davon weg. Und ich erinnere nochmal daran, dass dieses Buch ja eine gewisse Bedienungsanleitung hat, auf die es sich lohnt zu achten, dass wir die Sache natürlich nicht 1-1 nachmachen wollen, sonst würde die Gemeinde wahrscheinlich ein bisschen leerer sein. Den wahren Kampf suchen wir, was eigentlich zwischen den Zeilen steckt, da lesen wir auch mit und natürlich in all dem Dunklen auch zu sagen, wir wollen Gottes Gnade in all dem im Blick behalten. Und teilweise werden wir das auch heute miteinander tun. Es geht um Gideon, der ist sicherlich bei den bekannteren Richtern dabei. Wir haben ja Anfang Februar habe ich ja mal so diese Spontanumfrage gemacht und Gideon war auf jeden Fall bei denen, da haben zumindest manche schon mal irgendwie eine Predigt zugehört. Oder sich zumindest schon mal damit auseinandergesetzt. Das ist ja Gideon und Simson. Die kennt man. Die kommen sogar auch in der Regel noch mal im Kindergottesdienst vor. Zumindest die schönen Teile von der Geschichte. Und anderes dann auch wieder nicht. Wir schauen in sein Leben hinein und sehen mal, inwieweit Gideon eigentlich wirklich so ein Vorbild ist, wie wir es manchmal auch sehen. Und tun das unter diesem Thema, Gideon prüft Gott. Indy hat uns eben schon die Vorgeschichte dazu vorgelesen. Es ist wieder einmal der typische Ablauf. Ihr habt noch diesen Kreislauf vielleicht im Kopf. Die Israeliten, sie dienen Gott, dann vergessen sie ihn, fallen ab, dienen den anderen Göttern. Dann schickt Gott das Gericht in Form von einem anderen Volk. Dann schreien die Israeliten wieder zu Gott. Er schickt den Richter, sie werden gerettet. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und beim letzten Mal haben wir ja gesehen, wie Gott die Israeliten befreit durch Barak und Deborah und Jael, da war alles in Ordnung, dachte man, aber das Ganze geht ja schon wieder los. Die Israeliten taten, was Gott als böse ansah. Und Gott schickt als Gericht gegen sein Volk die Midianiter. Die sind kein sesshaftes Volk, sondern Nomaden, die umherziehen. Sie waren unglaublich schnell und ihre Taktik war es schwer zu beherrschen. Mit den Kamelen, die Bibel drückt das ja aus, die waren so viel, man konnte sie nicht zählen, wie die Heuschrecken kommen, die wie so eine Plage fallen, die ins Land ein. Und das, was sie getan haben, ja mehr als fies. Immer dann, wenn die Israeliten eigentlich gerade Erntedankfest feiern wollten, kommen die Midianiter und nehmen das ganze abgeerntete Zeug mit. Die Israeliten haben sich angestrengt, die haben gesät, die haben geackert, die haben gepflegt und getan und gemacht. Und dann wird alles mitgenommen und für Israel bleibt am Ende nichts mehr übrig. Die Vorräte werden immer weniger. Die Situation immer schrecklicher und wie das dann so ist, rufen die Israeliten auch jetzt wieder zu Gott in ihrer Not. Gott schickt aber anders, als er es sonst getan hat, jetzt eben nicht zuerst einen Richter, einen Retter, sondern erstmal einen Propheten. Und der hat den Israeliten erstmal eine ordentliche Botschaft mitzugeben, zu sagen, hey, ihr leidet nicht ohne Grund. Das, was jetzt passiert, hängt damit zusammen, dass ihr den Bund gebrochen habt, dass ihr Gott untreu geworden seid, obwohl er so viel Großartiges für euch getan hat. Ihr habt ihn vergessen und euer Leben hat sich nicht geändert. Ja, ihr ruft zu Gott, aber ihr dient immer noch auch den Göttern, die in Kanaan da sind. Und dann kommt eben doch ein Retter und Gideon hat einen Auftritt und ich lese uns den ersten Abschnitt aus seiner Geschichte, aus Richter 6, Abvers 11. Da kam der Engel Jahwes und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra, die Joasch gehörte, einem Mann aus der Abieser-Sippe. Dessen Sohn Gideon war gerade dabei, Weizen in einer Kelter zu dreschen, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Der Engel Jahwes zeigte sich ihm und sprach ihn an: Jahwe ist mit dir, du tapferer Held. Ach, mein Herr, erwiderte Gideon, wenn Jahwe wirklich mit uns ist, warum hat uns das alles getroffen? Wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Sie sagten, Jahwe habe uns aus Ägypten hierher geführt, aber jetzt hat er uns im Stich gelassen und den Midianitern ausgeliefert. Da wandte sich Jahwe ihm zu und sagte, du sollst gehen und mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust der Midianiter befreien. Ja, ich sende dich. Aber mein Herr, rief Gideon, womit soll ich Israel denn befreien? Meine Heereseinheit ist die kleinste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Ich werde mit dir sein, sagte Jahwe, und du wirst die Midianiter schlagen wie einen einzelnen Mann. Wenn du mir so viel Gunst erweisen willst, dann gib mir doch auch ein Zeichen, dass du wirklich mit mir redest. Geh bitte nicht weg, bis ich zurückkomme. Ich will dir eine Gabe bringen und vor dir niederlegen. Ich warte, bis du wiederkommst, versicherte er. Gideons Berufung ist das Erste, was wir von ihm mitbekommen. Er ist am Dreschen an einem nicht typischen Ort zum Dreschen in einer Kelte, die ja normalerweise für den Wein gebraucht worden ist. Aber da kann sich Gideon gut verstecken, da finden ihn die Midianiter hoffentlich nicht. Wer ihn dort aber findet, ist Gott. Der Angsthase Gideon soll zum tapferen Helden werden in dieser Situation. Doch von Tapferkeit ist ja hier wenig zu sehen. Gideon ist nicht wirklich mutig. Das Einzige, was er sagen kann, sind lauter Vorwürfe an Gott. Vorwürfe an Gott. Wo ist der eigentlich? Ja, was ist denn eigentlich mit Gott los? Es heißt doch immer, der ist treu. Es heißt doch, er tut große Wunder. Aber warum sehe ich denn davon nichts? Wo ist Gott, wenn ich ihn brauche? Was soll das denn eigentlich? Kann ich ihm wirklich vertrauen? Und vielleicht merkst du schon, diese Fragen kennen wir irgendwie doch auch. Wo ist Gott eigentlich gerade in meiner Situation? Wo ist Gott, wenn alle anderen ihn erleben, aber ich gerade nicht, obwohl ich mir das so sehr wünsche? Warum geht es uns so schlecht, wenn Gott doch so gut ist? Es ist interessant, wie Gideon hier reagiert. Er hört von Gottes Gnade und von seinen Taten, aber er sieht nicht, was eigentlich wirklich ist, das, was wirklich zählt. Und Gideon sieht vor allen Dingen nicht, was das mit ihm zu tun hat. Dass er ja berufen ist und dass Gott ja gleich schon mehrfach sagt, ich bin mit dir. Und das zieht sich durch den ganzen Text jetzt in Kapitel 6 und auch in 7 immer wieder durch. Der Engel will Gideon deutlich machen, Gottes Gnade ist da. Er wendet sich dir zu, obwohl du der Jüngste bist, obwohl deine Heereseinheit die kleinste ist, obwohl du so ängstlich bist und trotzdem will Gott dich gebrauchen. Und Gideon, jetzt bist du gefragt. Wenn du Gottes Gnade erlebst, ist die Frage, wie antwortest du darauf? Was ist die Antwort darauf, dass Gott sich dir so zuwendet? Und die Antwort, die hier gefragt ist, die hat der Engel ja auch parat. Gideon, du musst gehen. Es ist dein Auftrag, jetzt zu handeln. Gott sendet dich. Und für Gideon ist klar, der Engel muss sich vertan haben. In die falsche Kelter abgebogen, da war bestimmt irgendwo im Nachbarkelter noch jemand anderes, der wäre vielleicht viel geeigneter. Ich bin nichts, wir haben nichts, wir sind doch nur die Ärmsten. Und wenn ihr schon weitergelesen habt, dann merkt man, ganz so arm ist die Familie von Gideon gar nicht. Die können sich's leisten, ein eigenes Heiligtum zu haben für Baal, umzäunt und ummauert. Das hat man nicht, wenn man ein armer Schlucker ist. Also ganz so schwach, ganz so unbedeutend sind die wahrscheinlich gar nicht gewesen. Und den Engel schrecken diese ganzen Ausreden gar nicht ab. Er sagt noch einmal, Gottes Botschaft, ich bin mit dir, geh los. Und du wirst kämpfen, als wenn die Midianiter nur ein einzelner Mann wären. Die sind gar nicht so stark, Gideon, wenn ich mit dir bin. Du musst keine Angst vor denen haben. Und jetzt fängt das an, was sich hier durch den ganzen Text durchzieht. Gideon braucht erstmal noch ein Zeichen und macht diesen Test mit Gott, dass er sagt, hey, ich hol mal was zu essen, wart doch mal noch hier einen Moment, dann legen wir das auf den Stein und dann gucken wir mal, was passiert, bereitet da alles vor, was für ein Opfer gehört. Er legt das auf den Stein, als er wiederkommt, und aus dem Stein heraus kommt Feuer und verzehrt das ganze Opfer. Und jetzt sagt Gideon, okay, gut, ich glaube, Gott ist mit mir. Gott nimmt das Opfer an. Ja, Gideon, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und man denkt, jetzt ist doch der Groschen bei Gideon gefallen. Er merkt, er ist der Berufene. Und Gideon opfert für Gott auf dem Altar. Aber da gibt es noch ein Problem. Und das muss Gideon jetzt lösen. Er könnte jetzt ja losgehen, aber da ist ja so ein bisschen das Problem der Vermischung im ganzen Volk. Das ganze Volk will eigentlich mit Gott so richtig nichts zu tun haben. Sie wollen von ihm die Rettung, aber irgendwie haben sie die anderen Götter ja auch immer noch. Auch Gideon ist ja das Gleiche. Er kennt ja irgendwie Gott, kann mit ihm was anfangen, aber Baal steht auch zu Hause im Vorgarten. Und Gideon hat genauso gelebt wie die anderen Israeliten in der Zeit der Richter. Ihm waren diese beiden Herrschaften hier besonders wichtig, Baal und Asherah. Gideons Vater hat den Tempel, wie gesagt, noch eine Mauer um den Tempel drumherum. Und jetzt wäre es doch komisch, wenn Gideon der Beauftragte Gottes ist, der aber zu Hause noch den Baal rumstehen hat. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Auch wenn das für die Leute damals eigentlich irgendwie doch gar kein Problem war, zu sagen, ich nehme halt noch irgendwie was dazu. Für welchen Lebensbereich auch immer, ich habe halt noch einen dafür. Dann sind Baal und Asherah für die Landwirtschaft, das funktioniert ja, dieses Denken, wenn die miteinander Sex haben, dann wird alles fruchtbar, das ist gut. Dann brauche ich aber auch noch so einen Kämpfergott, der mich rettet, dann nehme ich mal den Jahwe von den Israeliten und keine Ahnung, wenn ich sonst noch irgendwas habe, Fußpilz, dann suche ich mir halt noch den Fußpilzgott, der mir dann auch an der Stelle helfen wird. Hauptsache ein möglichst großes Portfolio an Möglichkeiten, die mich retten werden. Hier macht Gott aber nicht mit. Denn Gott ist nicht einer unter vielen. Er ist einer, der Einzige. Und das sagt er den Israeliten ja immer wieder. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Es gibt nur den einen lebendigen Gott. Deswegen muss zu Hause bei Gideon erstmal aufgeräumt werden. Es wird nur ein Gott angebetet. Und ich glaube, hier ist die Herausforderung auch für uns Menschen im 21. Jahrhundert. Wenn man mit Menschen spricht, auch über Jesus spricht, gibt es ja die unterschiedlichsten Herangehensweisen. Für die einen, die sagen sofort, bleib mir weg mit allem, was mit Religion zu tun hat, das ist überholt, da müssen wir gar nicht mehr dran denken. Und für andere ist das gar nicht so ein großes Problem zu sagen, ja, das mit dem Jesus und so dieses Ganze mit seiner Liebe und wie der mit Menschen umgegangen ist, das ist doch eigentlich ganz toll, moralisches Vorbild, den nehme ich mal mit dazu. Das kann ich ganz gut gebrauchen, Nächstenliebe, Frieden, finde ich super. Aber ich finde es auch eigentlich ganz toll, so das mit Achtsamkeit und irgendwie so dieses, eigentlich irgendwann werden wir doch mal ins Nichts aufgelöst worden sein. So ein bisschen Buddhismus, Hinduismus, hier mal noch ein bisschen meditieren, da noch so ein bisschen Yoga, das Ganze mit Jesus noch verbunden, das ist doch überhaupt kein Problem. Setzen wir alles irgendwie zusammen, das wird schon funktionieren. Für alles, was dabei, für jede Frage. Und vielleicht hast du auch deinen Fußpilzgott zu Hause, ich weiß es nicht. Aber irgendwie auch den noch mit eingebaut, dass das funktionieren kann. Und Gideon geht da ja sogar noch viel weiter. Nach seinem Sieg, ist jetzt schon ein Vorgriff auf das, was dann noch kommen wird, aber wahrscheinlich habt ihr es ja schon gelesen, versucht er ja auch noch sein Extra-Ding zu drehen und lässt sich dann von den Israeliten noch den Schmuck geben und macht daraus diesen Priestermantel, diesen Ephod, und stellt den irgendwie zu Hause aus und der wird zur Pilgerstätte von dem ganzen Volk. Alle kommen dahin, wollen dort irgendwas erwarten. Normalerweise hat das ja der hohe Priester getragen. Der hat wahrscheinlich ein paar Orte weiter von Gideon gelebt, bei der Stiftshütte. Das war der Ort, wo man erwartet hat, dass Gott zu den Menschen spricht. Und jetzt sagt Gideon, ich habe auch so einen Mantel, ich kann auch von Gott mit euch sprechen. Und irgendwie fangen sie an, auch Gideon groß zu finden und ihn zu verehren. Er hätte wissen müssen, wo eigentlich der richtige Ort ist. Er hat doch gelernt, klare Verhältnisse zu schaffen. Und genauso ist es unsere Aufgabe heutzutage zu sagen, wir müssen klare Verhältnisse schaffen, Dinge aus dem Leben räumen, die für uns wie ein Götze geworden sind. Und wenn du sagst, ich möchte mal ein bisschen weiter drüber nachdenken, kann ich dir ein Buch empfehlen, Das sieht leider mittlerweile nicht mehr so schön aus, weil der Verlag gewechselt hat. Aber passend zu dem Einband früher von Timothy Keller, es ist nicht alles Gott, was glänzt. Was sind die modernen Götzen, die wir heutzutage anbeten, denen wir nachlaufen, von denen wir uns alles erhoffen, die wir neben Jesus aufstellen? Kann man mal gut lesen. Timothy Keller ist eigentlich immer zu empfehlen. Wenn Jesus in dein Leben kommt, dann muss manches in deinem Leben weichen. Dann müssen da Sachen nochmal um- und aufgeräumt werden. Und dann fliegt wahrscheinlich auch manches raus, weil es nicht hilft, ihm nachzufolgen, weil es dir im Weg steht. So wie Gideon das jetzt tut auf dem elterlichen Grundstück. Er macht das bei Nacht. Er hat Sorge, dass da irgendwie was passiert. Er brecht den Altar von Baal nieder, opfert dann jetzt für Gott auf diesem Altar, legt sich dann aber ins Bett, damit ihn bloß keiner findet. Und die Leute, die morgens gekommen sind, weil sie wahrscheinlich Baal opfern wollten, die merken, der Altar ist nicht mehr da. Irgendwie haben sie sofort auch den Braten gerochen. Das hat bestimmt mit Gideon zu tun. Der ist die letzte Zeit schon so komisch gewesen und hat da irgendwie andere Dinge getan. Und sie gehen zu Gideons Vater Joasch und fordern den Sohn. Der Vater steht am Pranger. Er hat seinen Sohn nicht unter Kontrolle. Was kann der denn da machen? Aber gleichzeitig handelt Joasch ja sehr klug in diesem Moment. Er kriegt wahrscheinlich von Gott auch den Mut und stellt die entscheidende Frage: Warum müsst ihr Leute denn für Baal streiten? Wenn der so ein mächtiger Gott ist, dann wird er ja wohl selbst dafür sorgen, dass ihm nichts passiert. Warum müsst ihr für ihn kämpfen? Kann er das nicht selber? Und so zieht diese wütende Meute wieder weg. Gott beschützt Gideon und es wird deutlich, das Volk möchte ja irgendwie Rettung haben, aber der als Retter gedacht ist, der passt ihnen auch irgendwie nicht so richtig. Sie sind offen für alles, aber auch irgendwie nicht an den richtigen Stellen. Und dann ist Gideon jetzt eigentlich ja bereit, loszukämpfen. Aber es hakt dann immer noch so ein bisschen bei ihm. Ich lese mal die nächsten Verse vor, ab Vers 33. Und wieder taten sich die Midianiter, die Amalekiter und die Nomaden aus dem Osten zusammen. Sie überschritten den Jordan, machten sich in der Ebene Jezreel breit. Da wurde Gideon vom Geist Jahwes erfüllt, er blies das Horn und die Männer der Abiezer-Sippe folgten seinem Ruf. Dann schickte er Boten in das ganze Stammesgebiet von Manasse und zu den Stämmen Ascher, Sebulon und Naphtali. Von überall her ließen die Männer sich rufen und schlossen sich Gideons Truppe an. Gideon wird vom Geist erfüllt. Er macht sich auf den Weg, er ruft die Leute, sie kommen, anders als es noch bei Barak war, wo dann ja irgendwie die einen lieber noch einen Meeresurlaub gehabt haben und zu Hause rumgehangen haben. Jetzt auf einmal wollen alle mitkämpfen, alle sind so unterdrückt von den Midianitern. Es würde losgehen, wenn da nicht Gideon wäre. Er braucht nochmal einen extra Durchlauf. Er hat es immer noch nicht verstanden, um was es geht. Vorher konnte man noch sagen, ja okay, Gideon, einmal mehr, nicht jeder ist immer so ganz schnell von Verständnis, nicht jeder kommt da so hinterher, nicht jeder begreift alles, dann erklären wir es halt nochmal. Aber dass Gideon immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder nochmal ein Zeichen braucht, lässt uns eigentlich deutlich erkennen, da ist ein Problem zwischen ihm und zwischen Gott. In der Beziehung zwischen den beiden stimmt irgendwas nicht. Und was Gideon jetzt tut, ist, er legt ein Vlies aus. Wenn du schon länger als Christ lebst, kennst du diese Formulierung vielleicht auch. Vielleicht hast du es selber auch schon mal ausprobiert. Ist ja eine Praxis, die Leuten bei der persönlichen Entscheidungsfindung helfen soll. In der komplexen Welt kein Wunder, da macht man das ja gerne mal. Auslöser davon ist, dass Gideon das tut, also machen wir das auch. Leseregel Nummer 1. Nicht alles ist zum Nachmachen getan, was bei den Richtern so steht. Also ganz logische Sache, du bewirbst dich auf eine neue Arbeitsstelle, hast zwei gleichmäßige Möglichkeiten, beides ist eigentlich in Ordnung. Und dann sagst du im Gebet zu Gott, Herr, ich nehme Stelle B an, wenn mir heute ein Kind mit blauem Luftballon über den Weg läuft. Und dann warten wir mal ab, was passiert. Und dementsprechend entscheidest du dich dann. Und es ist ja ganz logisch, dass wir Orientierung haben wollen, dass wir irgendwie auch fragen, was hilft uns denn bei den Entscheidungen? Es wäre ja schön, wenn die Bibel auf alle unsere Fragen, auf alle unsere Probleme, auf alle unsere Sorgen so eine 1A-Antwort hätte. Dass wir einfach so einen Index hinten dran hätten, wo wir sagen können, okay, Berufsfindung, dann schlagen wir schon mal die Seite auf und dann gucken wir jetzt Stelle, Wirtschafts-irgendwas, Seite sowieso und dann sind da nochmal aufgeschlüsselt und dann steht da ganz konkret, okay, wenn es um diese Stelle geht, mach das. Das wäre wunderbar, wenn wir das hätten. Aber Gott ist da ein bisschen offener und lässt uns auch nachdenken. Er hat uns ja einen Verstand gegeben, darüber nachzudenken, was er wirklich von uns will. Dass wir in seinem Wort lesen, da kriegen wir ja grundsätzliche Orientierung, was irgendwie dazu passt, dass wir ihm dienen, dass wir für seine Ehre leben. Und da kann es sein, dass da mehrere Stellen vielleicht passend sind. Und klar frage ich mich, was dann dran ist. Und dann kann ich das im Gebet tun. Und vielleicht spricht Gott tatsächlich zu mir auch ganz deutlich, dass ich merke, er legt mir irgendetwas in den Weg. Oder jemand anderes sagt zu mir, hey, hast du da schon mal drüber nachgedacht? Oder das könnte schwierig sein, wenn du das tust. Was aber in der Bibel niemals von uns gefordert wird, ist, leg ein Vlies aus. Das ist nicht das, was die Bibel von uns möchte. Und bei Gideon muss man sagen, er weiß doch eigentlich schon alles. Gott hat ihm klar gesagt, dein Auftrag ist, kämpf gegen die Midianiter. Du hast das Volk gerufen, die Leute kommen, sie wollen mit dir kämpfen. Gut, Gott sagt jetzt noch, du hast zu viele gerufen. Das Ganze wird ja noch ein bisschen reduziert mit diesem Wassertrinktrick, dass die ganzen weniger werden. Aber Gideon ist einfach nicht bereit, loszugehen. Er braucht noch eine Unterstützung. Gideon nimmt sich jetzt diese frische Wolle, legt sie für die Tür und sagt, wenn die morgen früh nass ist, alles andere trocken, dann gehe ich los. Und genau das passiert. Und Gideon sagt, okay, wir machen das jetzt nochmal, morgen früh andersrum, die Wolle trocken, alles andere nass. Und Gott macht das. Das ist ja das Verrückte an dem Punkt. Gott lässt sich sogar noch auf Gideon ein, in all diesem nochmal und nochmal und nochmal und nochmal zweigen. Seine Treue ist deutlich. Und Gideon braucht trotzdem immer noch mehr Beweise. Und es geht da ja nicht um die Auswahl. Es ist ja wirklich klar, was Gideon tun soll. Kämpf gegen die Midianiter. Und Gideon baut das ja so unwahrscheinlich auf. Also heutzutage würde man vielleicht sagen, wenn wir jetzt gegen die Midianiter kämpfen sollen, ich mache jetzt heute Nachmittag einen Spaziergang, gehe zum Kuhschwanzweiher und wenn da ein Nilpferd auftaucht, dann kämpfe ich gegen die Midianiter. Oder eigentlich ja noch unwahrscheinlicher zu sagen, da müssen 3 Nilpferde auftauchen mit einem rosa Schleifchen am Ohr. Dann kämpfe ich morgen gegen die Midianiter. Das ist das, was Gideon hier tut. Und Gott macht das mit. Und Gideons Verhalten wird noch nicht mal getadelt. Gideon will nicht machen, was Gott will. Er kann nicht glauben, dass Gott es gut meint. Das Vertrauen ist nicht da. Da ist ein grundsätzliches Problem. Und dass das Ganze kein positives, sondern eher ein negatives Beispiel ist, merken wir daran, wenn wir mal zwischen den Zeilen in der Bibel lesen, also mal das Ganze in den gesamtbiblischen Zusammenhang stellen. Wir finden Antworten bei Jesus und in 5. Mose. Jesus stand ja in einer ähnlichen Situation wie Gideon. Der hat den Auftrag bekommen, du sollst der Retter werden und nicht nur der Retter Israels, sondern du sollst der Retter der ganzen Welt werden. Und Gott hat sich zu Jesus gestellt und sagt ihm, du bist mein geliebter Sohn, ich habe an dir wohlgefallen, ich liebe dich. Und dann geht Jesus in die Wüste und der Teufel tritt zu ihm heran und versucht ihn gleich mehrfach. Und er tut das sogar mit Gottes eigenem Wort. Der Teufel kennt die Bibel und steht mit Jesus auf der Zinne des Tempels und sagt, hey, stoß dich runter, denn es heißt doch in der Bibel, der Herr Gott wird seine Engel schicken, dass sie dich tragen. Teste das doch mal. Und Jesus antwortet, es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Die Zusagen von Gott, sie müssen nicht herausgefordert werden. Gott ist treu und zuverlässig. Und noch klarer wird es in 5. Mose 6, das Buch ist ja oft der Schlüssel auch zu den Richtern, da heißt es, 5. Mose 6,16, stellt Jahwe euren Gott nicht auf die Probe, wie ihr es in Massa getan habt. Damals waren die Israeliten sich auch nicht sicher, ob Gott wirklich gut ist. Er hat sie schon so lange geführt, hat sie aus Ägypten herausgebracht, das Meer geteilt für sie, er versorgt sie jeden Tag. Und die Israeliten glauben nicht, dass Gott das tut und sie zweifeln an ihm. Und Mose gibt dann hier in 5. Mose diese Warnung noch einmal mit, macht das nicht noch einmal, wenn ihr in das Land, was Gott euch versprochen hat, hineinzieht, dann vertraut darauf, Gott ist zuverlässig, er ist treu. Was wir hier also sehen, ist keine Anleitung für christliche Entscheidungsfindung und heute Morgen ist das wie im Buchmarkt. Ich habe auch dazu noch ein Buch mitgebracht, wer sich damit mal auseinandersetzen möchte zum Thema Hilfe, ich muss mich entscheiden. Passender Titel, das Buch heißt nämlich genauso, Hilfe, ich muss mich entscheiden. Da geht es um die Frage, könnte es sein, dass Gott uns einen breiteren Weg zeigt, in dem wir uns entscheiden können und uns eben nicht immer A- und B-Optionen vor die Tür legt und wehe, wir haben eine Entscheidung falsch getroffen, dann ist unser ganzes Leben verfuscht. Also auch dazu, es gibt zu allem was zu lesen. Diese zwei Bücher reichen dann mal für heute, neben dem, das ja auch noch weiter im Richterbuch gelesen werden soll. Es wäre so einfach zu sagen hier an der Stelle, Gideon ist ein tolles Vorbild, das ist so ein mutiges Vorbild, der packt es richtig an. Also mutig ist er ja gar nicht. Gideon ist kein Vorbild zum Lernen, er ist eher ein Negativbeispiel als ein positives Beispiel. Und ich glaube, viele von den biblischen Geschichten sind ja auch gerade dabei gut, dass wir von dem Negativen lernen sollen, es anders zu tun, eben nicht ständig Fliese auslegen und uns herauszufordern. Und das Zweite, woran Gideon uns, oder zwei Dinge, wie Gideon uns auch herausfordert, ist, dass uns dieser Text eigentlich noch zwei entscheidende Fragen für unser Leben stellt. Und die erste Frage ist, willst du nur Gottes Hilfe oder willst du auch Gott? Ich glaube, es gibt ja Situationen, wo wir als Menschen so ticken wie die Israeliten und wie Gideon. Wir haben irgendein Problem, wir haben irgendeine Sorge, irgendeine Not, irgendein ganz dringendes Anliegen und dann gehen wir ins Gebet und sind da unglaublich intensiv dabei, dass Gott uns in dieser einen konkreten Situation jetzt hilft. Vielleicht wünschst du dir irgendwie Veränderung in deinem Leben, dass Gott gesundheitlich eingreift oder für Menschen in deinem Umfeld, dass sie eine Arbeitsstelle finden oder eine andere Arbeitsstelle finden, dass er in Beziehungen irgendwie was heilt, was auch immer es ist. Dafür betest du. Aber es wäre doch irgendwie schräg, jetzt an der Stelle zu sagen, in allem anderen in meinem Leben, Gott, spielst du keine Rolle. Du darfst dafür sorgen, dass ich eine gute Arbeitsstelle kriege. Aber wie ich sonst mein Leben lebe, das lass das mal meine Sorge sein. Da hast du nicht reinzureden. Dann wollen wir nur Gottes Hilfe, aber wir wollen nicht Gott als zentralen Punkt in unserem Leben. Ohne Gott den Alltag gestalten. Wir nehmen uns keine Zeit für ihn. Das brauche ich nicht. Hauptsache, er hilft. Aber Gott sagt, es gibt noch viel Kostbareres als das ganz Konkrete, was du dir vielleicht gerade wünschst. Was jetzt in dieser Situation du denkst, das wäre das Wichtigste für dich. Viel kostbarer als alles andere, was du kennenlernst, ist ja, dass du in Gott deine allergrößte Freude findest. Dass du eigentlich alles, was du hast, in ihm findest. Gott will, dass alles in unserem Leben ihm gehört. Unsere Familie, unsere Arbeit, unsere Freizeit, unsere Gedanken, was auch immer es ist. Überall will Gott mit dabei sein. Also wo wünschst du dir, dass Gott in deinem Leben eingreift? Bist du nur darauf fokussiert oder achtest du darauf, dass Gott auch noch mehr in deinem Leben vorkommt, noch mehr gestalten kann? Willst du nur Gottes Hilfe oder willst du auch Gott? Und die zweite Frage, die uns Gideon stellt, ist die Frage, wie viele Zeichen brauchst du eigentlich noch? Diese ganzen Zeichen, die sich Gideon hat geben lassen, von dem Opfer am Anfang angefangen, das Fließgedöns, das brauchte er nicht, weil das unklar gewesen wäre, was Gott wollte. Und ich glaube, dass das ein Problem ist. Wir wissen, was Gott von uns will. Und wir wissen, was dran ist. Aber es passiert einfach nicht. Also ein ganz typisches Beispiel wäre das Thema Vergebung oder Versöhnung. Mir hat neulich jemand erzählt, von der Gemeinde, war nicht bei uns, war Gemeindeversammlung, irgendwie ein bisschen schwierige Situation in der Gemeinde und dann kommt von außen auch noch jemand dazu, der soll das Ganze beraten und in der Gemeindeversammlung steht vorne jemand auf und fängt an und betet diese ganze Litanei von all dem, was passiert ist, nochmal runter und dass Bruder XY so ein hundsgemeiner Mensch gewesen ist. Jetzt sitzt Bruder XY auch in dieser Gemeindeversammlung ein bisschen weiter hinten und der steht auf und sagt, ja, aber du hast mir doch vergeben. Sagt der vorne, ja, aber ich wollte es trotzdem nochmal sagen. Da hat was nicht funktioniert. Der wusste, was dran war mit der Vergebung, aber es hat einfach nicht geklappt. Vielleicht bist du auch schon mal in der Situation gewesen, du sitzt im Gottesdienst oder in irgendeiner Gemeindeveranstaltung und du merkst, da sitzt noch jemand im Raum und dir schnürt fast die Luft ab. Du hast so einen Ärger auf die Person, was auch immer vorgefallen ist. Und eigentlich wüsstest du, es wäre dran, mal einen Schritt aufeinander zuzugehen, miteinander zu reden. Aber es hat irgendwie noch nicht geklappt. Ich wollte nicht den ersten Schritt gehen. Was ist denn das für ein Zeichen? Das ist doch schwach, wenn ich jetzt zuerst sage, lass uns da mal drüber reden, lass uns das mal ausräumen. Der andere soll gefälligst schon zuerst kommen. Ich mache das nicht. Oder du merkst, vielleicht wollte der andere den ersten Schritt gehen, aber du bist weggelaufen. Bloß nicht das Ganze klären, weil es ist doch schöner, ich habe noch was gegen den in der Hand. Dann kann ich den doch immer noch bewegen. Und während du noch drüber nachdenkst, merkst du, dass dein Herz hart geworden ist, dass du verbittert geworden bist. Und wenn du mal darüber sprichst oder davon hörst, es wäre mal dran, diesen Schritt zu gehen, dann sagst du, ja, ich bin mal gespannt, was Gott mir dazu zeigt. Aber eigentlich ist es klar, was dran gewesen ist. Und ja, Versöhnung und Vergebung ist schwer. Das kann man nicht einfach mal so verordnen. Jetzt mach das halt mal. Je nachdem, wie tief die Verletzungen sind, braucht das wirklich lange. Und es ist wahrscheinlich gut, sich auch Hilfe zu holen, das Ganze miteinander aufzuarbeiten. Aber es ist nichts, wo du auf Gottes Zeichen warten musst. Denn Gott hat ziemlich deutlich gesagt, was er von dir fordert. Dass es wichtig ist, Vergebung zu leben. Was wäre, wenn Gott nicht so, oder wenn Gott so wäre wie wir? Wenn der warten würde und uns nicht schon lange die Vergebung entgegenstreckt und wir müssen sie nur noch annehmen. Aber vielleicht ist das gar nicht dein Problem, sondern du sagst, ich habe an anderen Stellen Probleme. Da sind so Gewohnheiten in meinem Leben, da falle ich immer wieder rein. Ich habe meinen Mund nicht unter Kontrolle. Und wenn ich anfange zu reden, dann ist das ganz schnell irgendwann nicht mehr einfach nur noch ein lockeres Gespräch, sondern dann ist das Lästerei. Oder ich sitze am Computer und surfe da in der Gegend rum und ich lande eigentlich ständig auf Seiten, wo ich eigentlich gar nicht landen wollte, wo ich mir Sachen angucke, die nicht da ins Internet gehören, sondern eigentlich nur ins Ehebett. Oder was auch immer es ist, Dinge, wo du einfach immer und immer und immer und immer wieder dran fällst, wo du immer wieder hängst, diese Lieblingsprobleme, Lieblingssünden, die wir haben. Eigentlich weißt du, es ist nicht richtig. Eigentlich weißt du, es wäre dran, das mal anzugehen. Aber du sagst, ich bin mal gespannt, was Gott mir dazu zeigt. Und du wartest drauf, dass er dir nochmal ein Zeichen gibt. Fordere nicht immer noch ein Zeichen. Gott hat dir gezeigt, was er möchte. Sein Wille ist klar. Die Geschichte von Gideon, sie ist zweigeteilt. Sie ist nicht vollkommen tragisch, auch wenn sie, ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen, am Ende ja doch auch recht tragisch endet mit dieser ganzen Ephod-Geschichte. Es ist vor allen Dingen zunächst mal eine ganz menschliche Geschichte. Immer wieder zeigt sich auch, wie es in den Beziehungen gelingt, weil Gott nämlich den ersten Schritt geht, weil Gott diesen Schritt nach vorne tut. Und es ist schön zu sehen, dass Gott das macht. Gott stellt sich immer wieder zu Gideon und wenn kurz bevor der Kampf gegen die Midianiter ansteht, da gibt es ja nochmal so eine Testsituation. Gideon ist so ängstlich und dann sagt Gott zu Gideon, komm mal mit, wir gehen da mal in die Nähe von dem Lager, du nimmst deinen Waffenträger noch mit und dann hör mal, was die da unten im Lager sprechen. Und dann tauschen die Midianiter sich darüber aus, dass der einen diesen Traum gehabt hat von so einem Brot, was von oben runterrollt und alle zermalmt und dann sagt der andere, das kann doch nur heißen, dass Gideon uns angreifen wird. Da gibt Gott ihm nochmal ein absolut außergewöhnliches Zeichen. Er stellt sich dazu. Gott ist treu. Und er stellt sich an Gideons Seite, selbst da, wo die Beziehung von Gideon her so gestört ist. Gott zeigt seine Liebe und Treue immer wieder. Gideon hat ein kleines bisschen Vertrauen. Er macht ja auch Dinge. In der Nacht, aber er macht sie. Gideon lernt Gott irgendwie ja gerade so erst kennen, obwohl er einer von den Israeliten aus Gottes Volk ist. Das kleine bisschen Glauben, was er hat, hilft dann trotzdem auch, ihn in Bewegung zu setzen. Egal, wo du herausgefordert bist, vielleicht musst du auch nicht warten, bis alles geklärt ist. Vielleicht geht es einfach darum, den ersten Schritt zu tun. Auch in dem wenigen Vertrauen, auch in allen Zweifeln, auch in aller Unsicherheit zu sagen, ich gehe los. Und als allererstes mache ich einen Schritt hin zu Gott und suche ihn. Im Vertrauen mit ihm loszugehen, ich glaube, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ohne, dass wir ihn prüfen, sondern mutig voran. Ich bete. Herr Jesus, und ich danke dir dafür, dass du uns so viele Zeichen deiner Treue geschenkt hast und dass wir das im eigenen Leben auch an unterschiedlichen Stellen schon erfahren konnten. Wie du uns geholfen hast, wie du Dinge geführt und gefügt hast, die menschlich so gar nicht möglich gewesen sind. Und wo wir es von uns selbst wissen und auch aus Leuten, von Leuten hier aus der Gemeinde, wo wir uns da gegenseitig auch Anteil geben können und uns auch ermutigen und helfen können. Ich danke dir, dass dass wir diese Möglichkeiten, diesen Schatz auch haben in der Gemeinde, im Miteinander, dass wir da nicht alleine unterwegs sind. Und Herr, du weißt, wo bei uns diese Situationen sind, was die Schritte wären, die du von uns forderst. Wir müssen nicht gegen die Midianiter kämpfen, aber du hast für uns auch ganz klare Aufträge, wo du uns gebrauchen willst, wo es dran wäre, loszugehen. Und uns fehlt oft der Mut. Und wir versuchen, uns oft zu drücken, weil wir sagen, es ist eigentlich gar nicht klar und wir brauchen noch ein Zeichen. Herr, da arbeite du an uns und lass uns einfach noch viel mehr und größer erkennen und mutig daran arbeiten, weil wir wissen, du bist da, du lässt uns nicht alleine. Du bist treu, Herr, wir haben es eben schon gehört. Du bleibst an unserer Seite und auch da, wo wir zaudern und wo wir Fehler machen, wo wir vielleicht auch falsch abgebogen sind in den Versuchen, um das herumzukommen, was du von uns willst, ist es so gut, dass du uns danach gehst und uns immer noch begegnest. Dass du dich zu uns stellst. Und Herr, wir haben wahrscheinlich auch diese Dinge, wo wir ganz genau wissen, das ist jetzt der nächste Schritt, den wir gehen sollten. Da gib uns den Mut, da zu gehen. Vielleicht auch mal einen sanften Schubs oder auch einen leichten Tritt in den Allerwertesten, dass wir wirklich gehen und das tun. Und nicht warten auf das, was du uns noch sagen willst, wo wir meinen, das brauchen wir noch alles, sondern mutig vorangehen an deiner Hand. Hab Dank, dass du mit uns gehst und uns nicht alleine lässt bei all dem, was auf uns wartet. Amen.